Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch Theologisch Kirche. Mein Name ist Benny Limbeck und mir gegenüber sitzen wieder einmal Michael Herbst und Kaya Kaiser. Hallo.
Hallihallo.
Wir starten eine neue Staffel. Wir beschäftigen uns diese Folge und in den nächsten Folgen mit dem Thema Mission. Und bei Mission ist es so ein bisschen wie beim FC Bayern München, um eine Sportparabel, eine Metapher aus dem Sport zu nehmen. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn, aber man hat irgendwie eine Meinung dazu. Und deswegen dachten wir, es ist gut, dass wir uns mal ein bisschen mit Mission auseinandersetzen. Da schauen wir heute erst persönlich drauf, was wir da so für Verbindung zu haben und dann noch ein bisschen in die Geschichte. Aber jetzt zuerst zu dir, Michael, was ist dein persönlicher Zugang zum Thema Mission? Was geht dir durch den Kopf, wenn du Mission hörst?
Na, da holt mich wieder ein, dass ich nicht aus einem kirchlichen Hintergrund komme. Da ist wirklich in meiner Familie sozusagen gar nichts zu holen. Ich komme aber aus dem Hintergrund eines kleinen Unternehmens, das meine Eltern in Bielefeld aufgebaut haben. Ich habe zwar schon mit 14 beschlossen, dass ich da nicht einsteige, weil ich gerne studieren wollte, noch gar nicht Theologie, ich wollte eigentlich Sprachen studieren. Aber ich habe immer eine große Sympathie gehabt aus dieser familiären Vorerfahrung für Menschen, die ein Unternehmen gründen und die den Mut haben, ein Unternehmen auch zu führen. Also für das, was man Wertschöpfung nennt, nicht einfach nur Profit, sondern das Schaffen von Werten. Und der Zusammenhang zu unserem Thema Mission ist, dass man häufig bei solchen Unternehmern auch das Wort Mission hört. Im Sinne von, wir haben das Gefühl, dass wir einen Auftrag haben, dass wir eine Aufgabe in der Gesellschaft erfüllen. Dass wir, abgesehen davon, dass wir Arbeitsplätze schaffen und Geld verdienen und Menschen mit Waren beliefern, auch nochmal dahinter einem Zweck dienen, für den wir da sind. Und manche sagen eben ausdrücklich, wir haben eine Mission, wir haben ein Mission Statement, das wir uns gegeben haben und das diesen Auftrag, dem wir uns verpflichtet fühlen, in der Gesellschaft zum Ausdruck bringt. Ich weiß nun, habe mich lang genug damit beschäftigt, dass es da auch Anfragen geben kann. Und wie aufrichtig ist das eigentlich, wenn dann von einer Mission die Rede ist, wo es doch am Ende um Arbeitsplätze geht und darum, die Shareholder glücklich zu machen, also die Anteilseigner glücklich zu machen. Mhm. Und ob das nicht alles nur Lyrik ist oder noch schlimmer, ob nicht Unternehmen sich mit so einem Mission Statement, das auf die Gesellschaft bezogen ist, irgendwie ein hübsches Ansehen schaffen, ein cleverer Verkaufstrick für linksliberale Käuferschichten. Aber mich spricht das ehrlich gesagt an. Und ich möchte auch nicht so zynisch sein, dass ich hinter allem sofort befürchte, es sei doch nur eine Marketingmaßnahme. Und ich finde manche Mission Statements von interessanten Unternehmen, ich habe mir mal eine ganze Reihe davon angeguckt, ausgesprochen interessant.
Wenn du das so erzählst, fällt mir ein, dass in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, gibt es eine Bäckerei und die hat auch ein Mission Statement. Und das finde ich so sympathisch, weil es ist Dorf, es ist eine Bäckerei, das ist da, wo ich es nicht vermuten würde, aber auch die sagen, ey, wir wollen nicht nur kleine Brötchen backen, sondern wir wollen hier eine bestimmte Art und Weise der Kultur leben. Und bei Kulturleben oder Mission Statement denke ich auch an meine Gemeinde, zu der ich jetzt gerade gehöre, weil die haben vor ein paar Jahren einen sogenannten Leitbildprozess durchgemacht und haben überlegt, was wollen wir eigentlich so als unser großes Statement haben, den einen Satz, und wie wollen wir das konkret machen? Welche Vision haben wir vor Augen? Welche Mission haben wir, die wir verfolgen wollen? Da könnte man ja sagen, ja, braucht man ja nicht als Kirchengemeinde, weil ist doch klar, ihr macht das, was alle anderen Gemeinden auch machen, aber da geht es um eine Fokussierung. Und das ist das, was auch immer wieder jetzt in den letzten Jahren thematisiert wurde. Wir haben diese Mission, diese Vision vor Augen und deswegen machen wir diese und jene Schritte. Ja, das finde ich sehr sympathisch.
Herr Paul Zulehner hat mal gesagt, die Vision ist sozusagen der Stern, dem wir auf dem Weg nach Bethlehem folgen. Das ist eine schöne biblische Metapher dafür. Und die Mission beschreibt dann alles, was wir auf diesem Weg tun und warum wir es tun. Aber Kaya, ich habe dich unterbrochen, sorry.
Ich wollte jetzt nur noch fragen, ob du auch nochmal ein Beispiel für uns hast, jetzt vielleicht auch mit Unterschied Vision, Mission, ja, also wie meinetwegen von dem Bäcker, vielleicht aber auch von was anderem.
Wir hatten hier schon mal vor kurzem ein Beispiel mit Heinrich Deichmann, der seine Mission ja geschildert hat, das Unternehmen, das den Menschen dient, durch bezahlbare, gute Schuhe, aber eben darüber hinaus eine Wirkung hat in die Gesellschaft und den Ärmsten der Armen bei uns und anderswo beisteht. Und dann als Drittes ein gutes Umfeld für die eigenen Mitarbeitenden schafft. Das war ja das, was uns Deichmann erzählt hat. Mir fällt als Outdoor-Freak immer noch mal Patagonia ein. Und ich bekenne an dieser Stelle jetzt ganz deutlich und für alle unsere Zuhörenden, wir kriegen keine Werbegelder dafür. Es ist wirklich nur, weil ich die klasse finde. Und die haben ein solches Mission Statement. Die sagen, wozu sind wir da? Wir sind dazu da, das beste Produkt herzustellen, dabei keinen unnötigen Schaden anzurichten und das Geschäft dazu zu nutzen, die Umwelt zu schützen und Lösungen für die Umweltkrise zu implementieren. Wir bei Patagonia stehen hinter unserem Mission Statement. Wir sind im Geschäft, und jetzt wird es ganz groß, um unseren Heimatplaneten zu retten. Wir sind der Qualität und der Umwelt verpflichtet und spenden darum 1% unseres Umsatzes zugunsten des Umweltschutzes. Da ist eine Menge drin von Vision, also eine schützende, geradezu rettende Rolle zu spielen im Blick auf die gefährdete Umwelt. Und dann ein Commitment auch. Und dafür investieren wir auch von unserem Gewinn in Projekte, die die Umwelt schützen. Und damit wird deutlich, da ist das nicht nur Lyrik, sondern da folgt etwas aus einem solchen Mission Statement. Und es geht nicht einfach darum, möglichst viel Geld mit möglichst viel Kleidung zu verdienen.
Jetzt sind wir viel in Wirtschaft und Co. unterwegs. Hast du noch einen anderen, jetzt praktisch theologischen Zugang zu unserem Thema?
Ja, ich fand das schon jetzt theologisch durchaus anschlussfähig. Ich weiß, dass es ein ungewöhnlicher Gedanke ist, weil wir das nicht oft machen. Mal zu gucken, wo sind Begriffe auch in anderen Kontexten unterwegs. Ich würde zum Beispiel, genau wie Benjamin das gerade sagte, jeder Gemeinde raten, mal zu beschreiben, wozu sind sie eigentlich da? Warum gibt's uns? Warum machen wir weiter? Warum stehen wir morgens auf? Und warum braucht uns die Welt in Gänsefüßchen noch?
Mein zweiter Zugang ist Kirche und nicht irgendwas anderes.
Genau. Ja. Und mein zweiter Zugang ist eher biografischer Art. Und das ist so gekommen, dass vor ungefähr 20 Jahren die Rheinische Landeskirche auch mal über Mission nachgedacht hat. Missionarische Volkskirche war so ein Stichwort im Rheinland. Und mich hat der Zugang, den die rheinischen Mitchristen dort gewählt haben, richtig geflasht. Die haben nämlich in ihrem Grundsatzpapier ganz vorne, ganz am Anfang, nicht nach Missionsbefehlen gefragt oder die tiefen Abgründe der Missionsgeschichte beackert, die man beackern muss, aber eben vielleicht nicht gleich am Anfang. Sie stellen vielmehr eine für mich wirklich überraschende und dann total einleuchtende Frage. Fragen nämlich, wessen Mission hat dich gewonnen? Und damit sagen sie schon, es geht darum, dass wir Menschen gewinnen, aber sie fragen es umgekehrt. Sie fragen, wie war das bei mir selbst? Und ganz humorvoll fragen sie dann weiter, wörtlich, da redet man über Mission und plötzlich war es die Oma. Also westfälisch, nicht Oma, sondern Oma, Doppel-M mindestens. Und da hat es bei mir richtig Klick gemacht, vor all den Debatten, die wir führen müssen, die wir auch hier im Podcast führen werden in den nächsten Wochen, ist es was ganz anderes, was bei diesem Thema für mich aufploppt. Ich wurde einmal gewonnen. Und ich wäre nicht der ich bin, wenn nicht jemand mich gewonnen hätte. Wenn mir nicht jemand etwas von Gott erzählt hätte und mir im Glauben Vorbild geworden wäre und sich um mich bemüht hätte und für mich glaubwürdig geworden wäre. Wenn das alles ausgefallen wäre, was wäre dann? Was wäre aus mir geworden? Wer wäre ich geworden? Was wäre der tiefste Grund meines Lebens, so wie es in dem schönen Taizé-Lied heißt, meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht. Ich bin wirklich Gott dankbar, dass ich jemandem so wichtig war, dass er mir den Glauben an Christus ans Herz gelegt hat. Nun war das bei mir nicht westfälisch die Oma, sondern jemand aus der Kindergruppe im CVJM, dann ein Jugendkreis, ältere Mitarbeiter. Und denen bin ich bis heute wirklich dankbar. Könnt ihr das nachvollziehen?
Ja, durchaus, danke. Ja, also es gibt bis heute Menschen, die mich prägen im Glauben und die mir zum Vorbild sind. Wenn ich an meine Kindheit und Jugend zurückdenke, dann denke ich zuerst an meine Eltern. Ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Die haben mir dann vom Glauben erzählt. Und es ist ja heute nicht mehr so selbstverständlich, dass man dann auch Christ wird, so wie es vielleicht noch vor 100 Jahren war. Aber sie haben mir als erstes davon erzählt. Und dann in meiner Jugend denke ich an meinen Jugendarbeiter. Wieder aus dem Dorf, wo ich groß geworden bin, hat die Gemeinde sich da eingesetzt, dass wir einen Jugendarbeiter haben. Und der war für mich ein großes Vorbild. Und da habe ich sehr von profitiert, ja, dass er sich so da in uns Jugendliche investiert hat. Kaya, wie war das bei dir in deinen Anfangsjahren?
Wenn ich zurückdenke, also auf jeden Fall auch meine Mutter, die ganz viel möglich gemacht hat für uns, dass wir da uns ganz frei mit befassen durften, aber auch erlebt haben, dass das Glaube, Bibel und Co. so eine wichtige und prägende Rolle haben können. Für mich war es dann tatsächlich auch ich war eine totale Leseratte, ich bin es immer noch, auch wenn ich weniger dazu komme, dann war für mich ein Bibellesen und ich hatte so eine Bibellesezeitschrift, die hieß, ich glaube, sie heißt auch heute noch Guter Start vom Bibellesebund, mit so Rätseln und Sachen für jeden Tag, mit Vorschlägen, wie man da die Bibelstelle als Kind verstehen kann.
Cool.
Die wurde damals von Harry Voss begleitet. Das ist für mich auf jeden Fall auch so ein Vorbild geworden, weil der dann jeden Tag mit dabei war, wenn ich die Sachen gelesen habe und er dann da noch so seine Gedanken dazu und seine Rätsel. Das auf jeden Fall auch. Und dann definitiv auch im CVJM. Da überschneiden sich die Geschichten so ein bisschen mit dem, was Michael erlebt hat. Im CVJM ganz viel Prägendes erleben dürfen. Ja, zusätzlich zu dem, dass es natürlich auch für mich persönlich eine ganz große Rolle eingenommen hat und ich da selber viel auch sagen würde, Gott erlebt habe und so. Aber ja, dass da Menschen dann mit den Weg begleiten, auf jeden Fall.
Ja, ja. Und Michael, jetzt, wir haben über Missionen bei Unternehmen gesprochen, Missionen bei Kirche. Jetzt haben wir noch die persönliche Geschichte von uns dreien angeschaut. Ist es das, was Mission ausmacht? Gibt es da noch mehr?
Ja, ich würde so auf jeden Fall sagen, was wir daraus lernen, ist, wenn es gut geht, wenn es wirklich gut geht und wenn wir drei sagen ja alle, wir sind dankbar im Rückblick darauf, dass uns jemand so gewonnen hat. Wenn es gut geht, bedeutet Mission nicht ein großes Event, nicht zuerst eine gemeindliche Strategie, sondern eine zwischenmenschliche Weitergabe von etwas, was einem am Herzen liegt. Vorleben, ans Herz legen, weitersagen. Und das ist in vielen Dingen unseres Lebens ja so. Also mich hat ein Onkel für die französische Sprache gewonnen als Leidenschaft. Er war in der Nachkriegszeit in Frankreich als Kriegsgefangener gewesen und hat also seitdem war Französisch sein Ding. Und damit hat er mich angesteckt. Ein Lehrer hat mein Geschichtsinteresse geweckt und meine Familie ist schuld daran, dass ich ebenso wie Kaya sagen würde, also ohne Lesen kann ich mir das gar nicht vorstellen, zu sein.
Und wie bist du so ein Dortmund-Fan geworden?
Ich bin Westfale, also bitte, wo ist da die Frage?
Geboren.
Man ist in Westfalen ist man schwarz-gelb oder man ist blau-weiß für Schalke und das ist wie katholisch oder evangelisch, also man muss sich da irgendwann entscheiden. Weil es für Menschen wichtig war, etwas, was sie liebten, anderen weiterzubringen. Das ist der Kern, wenn es gut geht. Der Fulbert Stefensky, der große Theologe und Spiritual, hat mal gesagt, Mission ist Weitersagen von dem, was einem am Herzen liegt, was man liebt.
Mhm.
Und bevor man all das aufrollt, was schwierig ist, möchte ich, dass wir uns das vor Augen halten. Diese doppelte Liebe, die es in vielen Lebensbereichen gibt, ist der Kern von Mission. Die Liebe zu etwas, was mir am Herzen liegt, die Liebe zu Menschen, denen ich das gerne auch gönnen und zugänglich machen möchte. Und ich möchte um nichts in der Welt darauf verzichten, dass ich ein paar Menschen so wichtig war, dass sie mir Christus vor Augen gemalt haben und mich eingeladen haben, ihn mit ihnen zusammen kennenzulernen. Und nichts daran war gewaltsam. Aber ohne all das wüsste ich vielleicht gar nicht, was es bedeutet, in Christus gegründet und geborgen zu sein. Etwas abstrakter gesagt, wenn wir das ablehnen, wenn wir unsererseits anderen vorenthalten, von Christus zu hören, was sagt das dann auch über uns? Der Paulus hat mal am Anfang des Römerbriefes gesagt, dass nicht ich einen Anspruch habe, andere zu belästigen mit dem, was mir irgendwie wichtig ist, sondern dass der andere, mein Gegenüber, mein Mitmensch, einen Anspruch darauf hat, vom Evangelium zu hören. Er sagt, wir sind Schuldner. Und das bedeutet ja, wir schulden es dem anderen, dass er hört, was uns völlig unverdient aus purer Gnade zuteil wurde.
Ich finde es einen schönen Zugang von Fulbert Stefanski zu sagen, ja, das, was in meinem Herz ist, das teile ich. Oder was das Herz erfüllt, das geht über den Mund über. Also, ja, wie heißt das so? Hat es nicht Luther gesagt?
Wes das Herz voll ist, dem geht der Mund über.
Genau so, danke
so
dir.
Das, genau.
Und so einer, der in der Geschichte der Kirche für mich da hervorsticht, ist der Johann Hinrich Wichern, weil der erfüllt war von dieser göttlichen Liebe und dann auch er eine ganz bestimmte Mission hatte. Und ich bin überzeugt, Michael, da kannst du uns auch was zu erzählen.
Ja, das ist sozusagen der dritte Zugang. Wir machen dort ja so ein Warm-up. Wo gibt es eigentlich positive Bilder von dem, was wir unter Mission verstehen? Wir hatten das aus manchen Unternehmungen, jetzt den persönlichen Zugang. Und jetzt nochmal aus der Geschichte. Johann Hinrich Wichern ist ein Mensch des 19. Jahrhunderts. Er wurde 1808 in Hamburg geboren und ist auch 1881 dort in Hamburg gestorben. Sein Leben drehte sehr um diese Stadt. Er kam aus wirklich einfachen Verhältnissen. Und es war schon ein Privileg, dass er überhaupt eine höhere Schule besuchen konnte. Das machten Menschen möglich. Sein Vater starb früh und dann wurden die Verhältnisse für eine Familie mit 7 Kindern im 19. Jahrhundert nochmal schwieriger und anstrengender. Er traf dann im Konfirmandenunterricht, und hier ist wieder die Frage, wessen Mission hat mich gewonnen? Er traf im Konfirmandenunterricht auf einen erwecklichen und sozial sensiblen Konfirmator, auf eine Art von Christentum, das ihn ein Leben lang dann prägen sollte. Dieses Erweckliche, die intensive persönliche Glaubenserfahrung, verbunden mit der sozialen Sensibilität für die extremen Armutsverhältnisse in seiner Zeit, gerade in Hamburg. Hat dann Theologie studiert in Göttingen und Berlin, hat als Lehrer an einer Armenschule unterrichtet, also an einer Schule, die man ohne Schulgeld besuchen konnte. Und da fand er diese beiden Themen wieder, die er formulierte, so wie es uns vielleicht heute ein bisschen irritiert von der Wortwahl. Er beklagt den gottlosen Unglauben seiner Zeit und er beklagt das Sittenverderben des Volkes. Wenn man es ein bisschen übersetzt in unsere Gewohnheiten, wie wir die Dinge ausdrücken, wohl eher den Verlust von innerer Bindung bei Menschen. Und das soziale Elend, das er in der Gesellschaft wahrnahm. Wichern bekam keine Fahrstelle. Es gab zu viele Bewerber. Solche Zeiten gab es, wo es zu viele Bewerber ums Pfarramt gab. Und so wurde er ehrenamtlich Leiter einer Sonntagsschule. Hat sein Geld als Hilfslehrer und Hauslehrer verdient. Aber ehrenamtlich war er Leiter einer Sonntagsschule. Und dann passiert was Wichtiges. Er macht Hausbesuche bei den Familien, deren Kinder zur Sonntagsschule kommen, also zu einer Art erweitertem Kindergottesdienst. Und er war überwältigt und entsetzt, was er da antraf. An Elend, an Armut, an Sucht, an Krankheit. Und er fing an, Berichte zu schreiben über das, was er da sah. Er schrieb 1832 einen Text, der ist auch veröffentlicht, Hamburgs wahres und geheimes Volksleben. Und glaube ich, der entscheidende Punkt war, wenig später haben reiche Hamburger Bürger mit ihm als Leiter das Raue Haus gegründet. Das Raue Haus in Hamburg, zunächst ein Rettungshaus, wie man das damals nannte, für verwahrloste und obdachlose Kinder. Man muss sich klar machen, im 19. Jahrhundert zogen ganze Scharen obdachloser Kinder durch Deutschland. Es war eine baufällige Karte, die er da bekam, und in der begründete er seine erste Hausgemeinschaft. Und für diese Hausgemeinschaft hatte er ganz bestimmte Ideen. Die Gemeinschaft dort sollte eine Familie sein. Und jeder, und das ist revolutionär, finde ich, fürs 19. Jahrhundert, jeder, der dort dabei war, sollte sich frei entfalten können, sollte arbeiten und durch Arbeit durchaus auch erzogen werden, aber alles im Geist des Evangeliums. Und er machte das so, dass immer 10 bis 12 Kinder mit einem Erzieher zusammenlebten. Und das alles lebte von Spenden. Es gab keine staatlichen Zuschüsse. Und das ist der Anfang, das ist wirklich der Anfang. Daraus entwickelte sich eine immer größer werdende diakonische Arbeit. Bald musste man Leute ausbilden für diese Arbeit. Es entstanden Schulen für Diakone. Und unsere Diakonie ist im Grunde eine späte Frucht von all dem, was Wiechern sich damals so ausgedacht hatte. Vielleicht eins noch, es gab ein ganz wichtiges Aufnahmeritual. Wenn ein Kind neu hinzukam, dann wurde es eingekleidet. Es bekam eine besondere Kleidung, an der man die Kinder auch erkannte aus diesem Haus. Und es gab eine Eingewöhnungszeit und am Anfang ein Ritual, wo das Kind begrüßt wurde und dann hat man ihm gesagt, mein liebes Kind, hier gibt es keine Mauern, keine Riegel, keinen Graben. Es gibt nur eine schwere Kette, die dich bindet und die besteht aus Liebe und Geduld. Jetzt bitten wir dich, dass du deinen Sinn änderst und Liebe übst gegen Gott und die Menschen.
Ja, wow, was, also es ist eine heftige Geschichte. Und so eindrücklich, also zum einen kann ich mir Hamburg so nicht vorstellen, weil wir einfach in einer ganz anderen Zeit leben, was da für eine Armut vorhanden gewesen sein muss. Dann, was er für eine Leidenschaft hatte, dass er diese Missstände nicht nur gesehen hat, sondern auch darüber geschrieben hat. Da kommen wir zum Fulbert-Stefanski wieder, weitererzählen, was einem auf dem Herzen liegt. Und ihm lagen diese Kinder am Herzen. Aber jetzt müsste man ja auch noch das Zitat vom Fulbert-Stefanski, der das wahrscheinlich dann auch so sagen würde, aber man müsste es erweitern, nicht beim Weitererzählen stehen zu bleiben, sondern dann auch die Tat folgen zu lassen. Also das kann man dem Johann Hinrich Wiechern ja nicht vorhalten, dass er dann still sitzen geblieben wäre, sondern der hat dann mit Leib und Leben hat er sich da reingegeben.
Und das Geniale ist, der Wiechern hat nicht nur, das wird uns ja vielleicht auch noch eingefallen sein, so ein Rettungshaus in Hamburg dann geleitet und da seine Arbeit gemacht. Und ehrlich gesagt, das reicht eigentlich für ein Menschenleben, so eine Aufgabe, das anzufangen. Nö, der hat dann angefangen, deutschlandweit zu denken. Und gesagt, das muss doch wohl überall sein und wir müssen grundsätzlich in unserer Gesellschaft etwas verändern. Und dann hat er 1848 eine berühmte Rede gehalten auf dem Wittenberger Kirchentag. Es war eine Stegreifrede. Und mit dieser Stegreifrede wollte er das Thema innere Mission auf die Tagesordnung der gesamten Kirche setzen. Später wurde aus dieser Stegreifrede eine ganz ordentliche Denkschrift an die deutsche Nation zu dem Thema innere Mission. Also nicht die äußere Mission, wo man irgendwo in die Welt reist und Menschen, die das Evangelium nicht kennen, von Christus erzählt, sondern eine innere Mission, und zwar in der Verbindung von Bekämpfung der Armut und Verkündigung des Evangeliums. Und so entstand der Zentralausschuss für innere Mission. Und das ist nun wirklich die Geburtsstunde dessen, was wir heute diakonisches Werk nennen. Und zur inneren Mission gehören, wie ich finde, zwei große Sätze, die auch wahrscheinlich berühmt sind und mancher von denen, die uns zuhören, auch schon mal gehört hat. Der eine heißt, die Liebe gehört mir wie der Glaube. Und das ist was, was wir jetzt zu dem Weitersagen, was wir lieben, Fulbert Stefanski hinzulegen, dass zum Weitersagen immer auch gehört, Menschen in all dem zu lieben, was sie brauchen. Und nicht nur zu sagen, ja, wir bringen dir jetzt hier die gute Nachricht von Christus, aber im Übrigen interessiert es uns nicht, wie es dir geht. Dieses Ganzheitliche, man baut Kinderheime, man reformiert die Gefängnisse. Auf Wiechern geht zurück, dass es in Gefängnissen sowas wie Einzelzellen gibt. Und was für uns jetzt vielleicht gar nicht so sehr einladend klingt, war eine Revolution, dass auch Gefangene einen persönlichen Raum haben sollten. Und es gehörte für Wiechern dazu, Das ist der zweite Satz, also die Liebe gehört mir wie der Glaube. Der zweite berühmte Satz ist, wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen, dann muss die Kirche zu den Menschen gehen. Und so hat er Sendboten losgeschickt, das sind so Begriffe 19. Jahrhundert, Prädikanten ausgebildet, Evangelisten losgeschickt, auf Straßen und Plätze. Er hat eine Bibel- und Schriftenmission begründet, also da ist sozusagen der evangelistische Anteil seiner Idee von innerer Mission. Und innere Mission muss immer beides sein. Ja, die Hilfe für die elementaren Nöte an Leib und Seele und die Verkündigung des Evangeliums von Christus.
Ich war heute Morgen noch in der Schule und habe die Aufgabe gehabt, bei Grundschülern Religionsunterricht zu machen. Da würden, glaube ich, manche von den Ideen von Wiechern immer noch spannende Reaktionen hervorrufen. Ja, wie sieht man es heute? Was davon ist denn jetzt so, dass man sagt, macht es immer noch weiter so, und was sieht man vielleicht auch kritisch?
Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Frage, weil man kann an beiden Enden im Grunde gucken. Und dann würde mancher sagen, ja, okay, also, dass er so stark an sozialer Veränderung interessiert war, das finden wir klasse. Allerdings würde man auch sagen, na, der Wiechern war eigentlich ein sehr kaisertreuer, konservativer Mensch. Also mit den Sozialdemokraten konnte der nichts anfangen. Und sein Bild von Gesellschaft war im Grunde auch, wir müssen durch die Bekämpfung der Gottlosigkeit wieder die stabilen Verhältnisse herstellen. Also SPD, Gewerkschaften und so weiter, das ist nicht sein Ding. Und da kann man wirklich sagen, da gilt generell für die erweckten Diakone und Missionare des 19. Jahrhunderts, dass sie an der Stelle einen blinden Fleck gehabt haben. Und da kann man anfassen, man kann aber auch an der anderen Seite anfassen und sagen, naja, ob man so mit der Verkündigung des Evangeliums noch hausieren gehen sollte, ob man das allen irgendwie zumuten soll, von der Bibel und von Christus zu hören, vielleicht reicht es doch, den Menschen Brot zu geben. Von daher ist das, glaube ich, wirklich immer die Herausforderung, diese integrative Sicht von Mission zu behalten, dass man guckt, was ist hier los, was brauchen die Menschen jetzt, und gleichzeitig immer auch auf dem Herzen hat, das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist doch zu wissen, dass er ein geliebter Mensch Gottes ist und dass Christus für ihn da ist. Und warum sollte ich ihm das vorenthalten? Das Ganzheitliche fällt uns immer wieder schwer. Und wir kippen mal hier, mal dort vom Pferd. Und ich finde, bei allem, was man an Wiechern und seiner zeitbedingten Haltung kritisch sehen kann, da ist er vorbildlich. Und wir werden ja noch die Five Marks of Mission uns angucken, also ein anglikanisches Konzept, das auch versucht, diese Ganzheitlichkeit aufrechtzuerhalten. Aber manchmal habe ich persönlich das Gefühl, dass uns auch in der Kirche die Dringlichkeit, mit der Wiechern den Menschen seiner Zeit auch von Christus erzählen wollte, dass die uns abhanden gekommen ist.
Okay. Dann haben wir jetzt, glaube ich, eine Menge angerissen, haben eine ungefähre Idee, was da jetzt in den kommenden Wochen hier in unserer Staffel so noch zu besprechen sein wird. Du hast ja manches schon angeteasert, wo wir nochmal tiefer eintauchen werden. Ihr dürft also gespannt sein, was da noch so kommt. Wir schlagen für heute mal unser Erkenntnistagebuch auf. Was nehmen wir aus unserem Warm-up mit? Benni, was steht da bei dir?
Über das Warm-up steht bei mir das, was du, Michael, zu den zwei Hauptsätzen der inneren Mission gesagt hast. Die Liebe gehört mir wie der Glaube, und wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen, dann muss die Kirche zu den Menschen gehen, und die Verbindung von Wort und Tat, dass das so eng verknüpft war bei ihm. Michael, willst du noch etwas ergänzen?
Ja, ich habe noch was aus der Kategorie unnützes Wissen. Aber das muss ich noch loswerden, weil der Wiechern, wenn wir den schon mal heute haben, und wir werden ja nicht so oft wieder auf Wiechern zu sprechen kommen, der Wiechern hat 1839, den Adventskranz erfunden. Und zwar hat er damals das so gemacht für die Kinder, die er da betreute und mit denen er lebte als Familie, hat er ein großes Rad genommen und darauf 4 große weiße Kerzen und 20 kleine rote Kerzen aufgestellt, sodass er die 4 Adventswochen damit abbilden konnte. Und es wurde da eben tatsächlich jeden Tag eine dieser Kerzen weiter angezündet. Also nicht wie bei uns 4 Kerzen, nur für die Sonntage, sondern der richtige, der korrekte Wiechernsche Adventskranz hat 24 Kerzen.
Mischung aus Adventskranz und Adventskalender. Ja.
Du, Kaya, was schreibst du auf?
Ah, was schreibe ich auf? Zum einen ist mir eben so auch noch beim Weiterdenken aufgefallen, wir haben jetzt so kurz abgerissen, wie wir dazu kamen, und mir ist währenddessen noch so viel mehr eingefallen. Also ich glaube, dass das auch immer so ein Fragment bleibt, also auch wenn man es erzählt, dass das nicht ganz vollständig ist und da doch noch andere Personen auch mitgewirkt haben oder andere Erfahrungen. Das finde ich total spannend. Und dann auf jeden Fall das Ganzheitliche. Ja, das ist ja auch eine Idee, die im CVJM weiter groß gemacht wurde. Körper, Seele, Geist, alles zusammen, dass das ja nicht voneinander getrennt betrachtet werden kann. Und was das aber auch für uns in Aktion heißt, die wir dann manchmal doch wieder was trennen und nur auf einen Aspekt eingehen. Ja, bin von daher gespannt, was wir da in den kommenden Folgen noch alles miteinander besprechen. Für euch auf jeden Fall schon der Hinweis, dass ihr, wenn ihr nicht nur hören wollt, sondern wie Michael und ich Menschen seid, die gerne lesen, ich glaube, Benny liest auch, ich weiß nicht, wie gerne momentan, weil das ist in so Phasen, in denen man viel lesen muss, ja dann immer so eine Sache. Aber wer auch gerne mal was liest, da gibt es ein ganz wunderbares Buch von Michael Herbst und Ulrich Lepple. Die sind die Herausgeber von Das missionarische Mandat der Diakonie. Impulse, Johann Hinrich Wiechernz für eine evangelisch profilierte Diakonie im 21. Jahrhundert. Da könnt ihr also euer Wissen noch vertiefen und vielleicht noch mehr von dem unnützen Wissen ansammeln, was uns Michael eben zum Besten gegeben hat. Ansonsten auf jeden Fall auch noch der Hinweis, wenn wir gerade schon dabei sind. Die beiden Bücher, die wir euch schon ein paar Mal ans Herz gelegt haben, sind jetzt tatsächlich so oft gekauft worden, dass sie nochmal gedruckt werden müssen. Und ihr könnt sie direkt wieder erwerben. Also kann sein, dass das jetzt ein bisschen dauert, bis sie dann wieder verkauft werden. Aber es ist so gut wie in den Läden. Von daher greift zu. Zum einen blühen lassen, wie Gemeinde vor Ort gedeihen kann, und eben auch regiolokal. Beides Bücher, an denen Patrick Tortieras und Michael Herbst mitgewirkt haben, bei regiolokal noch Bernhard Schröder. Ansonsten, ihr habt uns gehört, ihr habt bestimmt auch Gedanken dazu. Wenn ihr uns daran teilhaben lassen wollt, schreibt uns unter praktisch-theologisch-kirche.de. Erzählt den anderen, weil so funktioniert Mission, dass wir den anderen was erzählen und sie davon begeistern. Und dann können sie das hier auch hören. Und erzählt uns, was wir noch besser machen sollen. Das also mal als erster Aufschlag von uns zum Thema Mission. Wir freuen uns darauf, ich mit euch darüber zu reden und ihr mit uns das zu hören. Mhm. Genau. Also dann, bis bald.
Bis bald, ciao.
Bis bald. Tschüss.